Hallo, hier ist euer Luftfahrt-Podcast für Deutschland, die Schweiz und Österreich. In dieser Folge nehmen wir einmal Eurowings in den Fokus. Schon lange habe ich mir vorgenommen, vor euch einmal den CEO der Airline zu sprechen. Jetzt hat es endlich geklappt. Ich habe Jens Bischoff am 6. März bei der ITB, der Internationalen Tourismusmesse in Berlin, getroffen. Sein Zeitplan war natürlich eng getaktet, aber in den Slot von 10 Minuten haben wir, glaube ich, eine ganze Menge reinbekommen. Also, gute Unterhaltung jetzt.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Willkommen und schön, dass ihr dabei seid. Eurowings, die Tochter der Lufthansa, ist mittlerweile ganz schön groß geworden. Bevor wir gleich in das Gespräch mit dem CEO der Airline reinhören, nochmal ein kleiner Überblick über die Fluggesellschaft. Aktuell hat Eurowings 13 Basen, die meisten natürlich in Deutschland, aber auch in Schweden, Österreich, Tschechien und Spanien. Eurowings ist nach eigenen Angaben die größte Ferienfluggesellschaft in Europa mit rund 150 Zielen und die Flotte ist mittlerweile auf rund 100 Flugzeuge angewachsen und für Eurowings arbeiten 5000 Menschen. Und der Kopf der Airline ist Jens Bischoff. Mit dem habe ich bei der ITB in Berlin gesprochen. Sie haben ja angefangen bei Eurowings, gerade zu Beginn der Corona-Krise. Da sind im Prinzip eine Handvoll Flieger unterwegs gewesen. Jetzt sieht das Bild wieder ganz anders aus. Wie haben Sie die Airline in den letzten Jahren erlebt?
Naja, Sie haben natürlich vollkommen recht. Die Corona-Pandemie war natürlich für uns eine XXL-Krise. Und ich hatte ja das Glück oder ja, die Last letztendlich zum März 2020 bei Eurowings das Ruder zu übernehmen. Und es war tatsächlich so, in der ersten Woche ist die ITB abgesagt worden. Im ersten Monat haben wir fast 90% der Flotte auf den Boden gestellt und mussten dann natürlich mit erheblichen finanziellen Belastungen umgehen. Das heißt, wir haben natürlich die Corona-Krise genutzt, um die Eurowings zu restrukturieren, aber auch die Marke Eurowings zu repositionieren. Die Restrukturierung bezieht sich natürlich auf Flotte, die bezieht sich natürlich auf das ganze Thema Netzplanung, also wo fliegen wir hin. Wir haben natürlich von einer geschäftsreiselastigen Airline auf eine ja, touristisch lastige Airline umgebaut sozusagen. Und bei der Repositionierung sind wir aus diesem ja, vermeintlichen Low-Cost-Segment rausgegangen und haben uns tatsächlich eher in die Mitte gesetzt und bieten als Value-Carrier, wie wir das nennen, beziehungsweise als Preiswerte-Airline mit der Betonung auf Wert, ein ordentliches und gutes Flugerlebnis für die Gäste und das zu fairen Preisen. Und dafür steht die Eurowings und ich glaube, das ist uns gut gelungen, sodass wir jetzt auch tatsächlich in 2023 wieder ganz anders dastehen und auch den Turnaround wieder geschafft haben.
Es gibt bei der ITB ein großes Thema, nämlich dass Eurowings nach Jeddah fliegt. Warum dieses Ziel?
Ja, ich denke, die grundsätzliche Entscheidung jetzt unmittelbar auch, nachdem wir die Strecke von Berlin nach Dubai und von Stuttgart nach Dubai aufgenommen haben, jetzt natürlich auch Köln-Jeddah aufzunehmen, war eine sehr konsequente Entscheidung. Punkt 1, wir haben natürlich durch die neuen Flugzeuge, die wir erhalten haben, das ist die Neo-Familie der Airbus 320-Flotte, haben wir natürlich einen ganz anderen Bewegungsspielraum, sprich eine größere Reichweite. Und deswegen können wir natürlich auch im Winter, wo üblicherweise die Mittelmeerziele deutlich schwächer sind als im Sommer, können wir natürlich die Beschäftigung gerade an den arabischen Golf sehr, sehr gut gebrauchen. Nach Gran Canaria natürlich auch oder auch nach Ägypten. Aber das sind natürlich gute Ziele, die wir jetzt mit der neuen Reichweite hinbekommen. Und dementsprechend natürlich auch für viele Gäste sehr, sehr interessant sind. Und letztendlich sind wir natürlich auf dem sogenannten Visit Friends and Relatives Segment, also dem ethnisch geprägten Verkehr unterwegs. Aber es tut sich wahnsinnig viel in Jeddah. Es ist eine pulsierende Metropole mittlerweile am Roten Meer, die sich unglaublich schnell entwickelt. Man sieht ja auch hier als Gastgeber hier auf der ITB ist Saudi-Arabien natürlich mit vielen Investitionen gerade in dieser Region unterwegs am Roten Meer. Dementsprechend ist das für viele europäische Touristen natürlich auch ein tolles Ziel, für Geschäftsleute aus Europa, aber eben auch umgekehrt. Das heißt, wir hoffen natürlich auch, dass Saudis den Weg auf diesen Direktflügen in das Herz von Nordrhein-Westfalen auch in diese Richtung finden.
Warum ist es Köln-Bonn geworden und nicht Düsseldorf?
Naja, es ist natürlich so, NRW ist erstmal unsere Heimat und dementsprechend, Sie wissen, der Sitz der Eurowings ist am Kölner Flughafen beheimatet. Und wir haben natürlich in Köln eine sehr große Bewegungsfreiheit, was gerade natürlich auch die Betriebszeiten angeht. Das heißt, kein Nachtflugverbot und Ähnliches. Und dementsprechend haben tatsächlich einige Faktoren dafür gesprochen, dass wir das ganze Thema ab Köln entsprechend aufsetzen.
Wie zufrieden sind Sie mit den Neos? Oder vielleicht auch anders gefragt, sind Sie vielleicht auch froh, dass Sie die 737 nicht in der Flotte haben?
Zunächst einmal sind wir sehr, sehr froh, dass wir die 320 betreiben können, weil sie tatsächlich für uns betriebswirtschaftlich, aber auch ökologisch natürlich ein sehr, sehr gutes Flugzeug ist. Die A320 Neo, wie man natürlich weiß, ist mittlerweile mit gut 20% Treibstoff oder auch natürlich Emissionsersparnis ein sehr effizientes Flugzeug und damit eben nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. Und dementsprechend sind wir sehr happy. Wir haben nebenbei bemerkt auch Gott sei Dank keine Triebwerkprobleme. Wir haben die sogenannten Leap Engines und nicht die Triebwerke von Pratt & Whitney.
Das ist ein großer Wettbewerbsvorteil gerade.
Die aktuell natürlich durch den Materialfehler, der behoben werden muss in einigen der Triebwerke, natürlich nicht betroffen sind. Und somit haben wir auch keine Flugzeuge am Boden stehen. Also wir sind sehr happy, die 320 zu betreiben. Wir haben nur eine Single Fleet sozusagen, also nur einen Typen. Wir fliegen die 737 gar nicht. Ich weiß aber natürlich aus Schwestergesellschaften wie der SunExpress, dass auch dort die 737 MAX-8 wohlgemerkt sehr, sehr gut performt und dementsprechend glaube ich, dass wir gut aufgestellt sind. Aber auch für eine SunExpress funktioniert beispielsweise eine 737 MAX-8 auch sehr, sehr gut.
Was man auch sagen muss, bei Eurowings gibt es keine Streikprobleme. Das sieht bei anderen Airlines und gerade bei Flughäfen ja im Moment auch echt anders aus. Diese ganzen Streiks, die jetzt immer wieder stattfinden, was macht das mit Eurowings?
Wir versuchen natürlich sozialverträgliche Lösungen zu finden. Das ist, wie man ja an vielen Stellen momentan sieht, nicht immer sehr einfach. Wir versuchen es dennoch. Ich glaube, wenn ich mal das Feld weiter beleuchten darf, dass es einerseits natürlich auch dramatisch ist, welches Bild wir jetzt in Deutschland hier abgeben, gerade zum Ende der ITB, der weltgrößten Touristikmesse. Die ganze Welt hat sich hier getroffen und am letzten Tag wird sowohl der Flugverkehr als auch der Bahnverkehr bestreikt. Ich glaube, es erübrigt sich zu sagen, welchen Eindruck die Gäste hier mitnehmen, obwohl wir hier eine tolle Messe haben mit viel Energie. Wir haben ein schönes Wetter. Es ist eigentlich eine tolle Sache, die ITB mit diesen Rahmenbedingungen veranstalten zu dürfen. Und dann entlassen wir die Gäste nach Hause, genau mit diesem Streikeindruck, der momentan auch zugegebenermaßen an Unverhältnismäßigkeit nicht mehr zu überbieten ist und auch nichts mehr mit Warnstreiks zu tun hat. Ich weiß, das ist nicht juristisch gemeint, sondern es ist einfach im Verlaufe der Verhandlungen gemeint und dementsprechend kann ich nur hoffen, dass man sehr, sehr schnell jetzt Lösungen findet und die auch wirklich das Augenmaß haben, dass diese Lösungen auch ökonomisch tragbar sind, weil ohne die Ökonomie geht es bei dem Thema nicht und es ist nicht nur sozusagen bei nahezu Vollbeschäftigung ein einseitiges Tischtuch, was man nur in eine Richtung ziehen kann.
Dann werfen wir noch einen Blick ins Ausland, auf die anderen Eurowings-Basen. Wie zufrieden sind Sie mit dem Geschäft dort?
Ja, wir haben mittlerweile eine ganze Reihe von Auslandsbasen. Wir haben mittlerweile 8 Flugzeuge in Palma de Mallorca stehen. Wir haben Flugzeuge in Salzburg, in Prag, in Stockholm, in Graz stehen. Wir sind sehr, sehr zufrieden mit dem Auslandsgeschäft der Eurowings. Und es folgt ja auch natürlich dem Credo sozusagen, dass wir das Euro in Eurowings stärken wollen. Und das funktioniert auch wirtschaftlich für uns sehr gut. Wir sind da sehr zufrieden. Habe gerade eben ein schönes Meeting gehabt mit einem der ausländischen Airports, die ganz klar gesagt haben, Eurowings ist bei uns als Heimatmarke angekommen und ich glaube, das spricht eine klare Sprache.
Ich sehe Ihre Augen leuchten. Wie sieht es aus mit der Mitarbeitergewinnung im Ausland und im Inland, also in Deutschland?
Ja, also auch als Arbeitgebermarke hat die Repositionierung der Eurowings sozusagen eine Menge dazu beigetragen, dass wir wirklich ganz tolle Bewerberzahlen haben. Wir haben teilweise freie Stellen mehrfach überzeichnet an Bewerbern sozusagen. Wir haben gerade die 5000 Mitarbeiter Marke überschritten. Und das ist ein schönes Zeichen dafür, dass eben auch die Eurowings nicht nur auf der Kundenseite, wenn wir fliegen, attraktiv sind, sondern natürlich auch als Arbeitgebermarke mittlerweile sehr, sehr gut etabliert ist.
Sie haben gerade nochmal die Neuorientierung als Marke angesprochen. Wie sagen Sie mal eine
preiswerte Marke?
Genau. Wie würden Sie Eurowings definieren? Also es ist eine Ferien-Airline, ist es ja nicht klassisch, weil Sie ja auch Business-Reisen ansprechen. Können Sie das nochmal einmal so ein bisschen herausarbeiten, wie Eurowings aktuell am Markt unterwegs ist?
Ja, ich denke, man kann es vielleicht insofern ganz gut illustrieren, als dass es natürlich auf der einen Seite die sogenannten Netz-Airlines oder Hub-Airlines gibt und auf der anderen Seite den Ultra-Low-Cost-Wettbewerb sozusagen. Und wir haben für uns definiert, dass genau in der Mitte eben das Segment ist, wo man für einen preiswerten oder für eine preiswerte Dienstleistung stehen kann und das auch sehr erfolgreich wirtschaftlich betreiben kann, wo nämlich Preis und Leistung in einem vernünftigen Verhältnis stehen. Der Gast muss nicht auf alles verzichten, wird auch nicht auf alles sozusagen als Zusatzkosten oder als Zusatzservices, die kostenpflichtig sind, geleitet. Und dementsprechend ist dieses Segment eben zwischen Low Cost und zwischen den Netzwerk-Airlines ein Segment. Ich vergleiche das immer ein bisschen mit USA, sowas wie JetBlue oder Southwest. Das illustriert es vielleicht ganz gut, obgleich natürlich bei uns diese sogenannten Value Services anders aussehen. Bei uns kann man in der Economy Class einen freien Mittelsitz buchen, wenn man sich etwas mehr Platz leisten möchte. Man kann in jeder der Tarifgruppen bis 40 Minuten vor Abflug umbuchen, was eine enorme Flexibilität bietet. Bei uns gibt es Lounges und Prio Services oder eben auch Meilen bei den Flügen, wo wir eben Businessverkehre an Bord haben oder Businessgäste an Bord haben.
Eine echte Business Class wäre jetzt keine Option, so wie bei JetBlue.
Naja, wir haben natürlich die normale europäische kontinentale Business Class, die natürlich in diesem Produktbundle erstmal einen extra Legroom Seat hat und auch den freien Mittelsitz inklusive natürlich den Prio Service, Lounge Services, Meilen und natürlich auch der, Verpflegung an Bord. Das sind, die europäischen Standards für eine Business Class, die trifft Eurowings voll und ganz. Und da stehen wir natürlich auch selbst bei diesen Verkehren, gerade wenn es zu Business-Zielen geht, natürlich auch den Serviceklassen anderer Airlines, auch etablierter Airlines, in keinem Falle hinten an.
Über Eurowings in 2023, 2024 haben wir schon ein bisschen gesprochen. Wenn wir mal den Zeithorizont so auf 5 Jahre mal schieben, wie groß wird Eurowings dann sein?
Naja, es hängt natürlich momentan sehr, sehr viel davon ab, wie sich einerseits, wie bei jeder Firma, die Betriebswirtschaft entwickelt. Und nach einem guten Turnaround, erfolgreichen Turnaround, den wir in 2023 bei der Eurowings versprochen, aber dann auch geliefert haben, ist natürlich jetzt das Jahr 2024 steht im Zeichen, mehr Value zu bieten, also mehr preiswerte Elemente für die Eurowings auch zu etablieren und damit natürlich auch das Ergebnis weiter nach oben zu fahren, ganz klar. Die zukünftigen Jahre werden sehr stark davon abhängen, welche Verfügbarkeiten auch auf der Flugzeugseite verfügbar sind, also sprich, welche Wachstumschancen wir organisch haben. Natürlich werden wir auch außerhalb dieser Möglichkeiten schauen, wie sich die Eurowings weiter vergrößern kann. Ich glaube, wir sind mittlerweile in einem Stadium angekommen, wo wir als etablierter, großer europäischer Carrier, Point-to-Point-Carrier, auch gut funktionieren. Und dementsprechend glaube ich, dass wir da in den nächsten 5 Jahren, wenn man diesen Zeitraum mal tatsächlich anlegen werden, mit Sicherheit noch mal signifikant wachsen können. Und dazu loten wir unterschiedlichste Möglichkeiten aus.
Das Lieblingsflugzeug.
Bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Der Chef von Eurowings, Jens Bischoff. Welches Flugzeug fliegen Sie am liebsten oder sehen es vielleicht auch einfach am liebsten?
Natürlich ist es aktuell unser A321neo. Warum ist das so? Natürlich ist das Flugzeug mittlerweile nicht nur von der Emissionsseite natürlich deutlich sparsamer. Auch innen ist der Gästekomfort natürlich deutlich besser, weil natürlich weniger Lärm in der Kabine sozusagen ist. Ein sehr entspanntes Fliegen, ist ein sehr schönes Fliegen, weil wir haben natürlich unterschiedlichste Color-Möglichkeiten in der Kabine, die auch sich den Tagessituationen anpassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man mit 1,9 Liter pro 100 Kilometer pro Passagier unterwegs ist, was sich letztendlich übersetzt, dass ein Gast von Düsseldorf nach Palma nur noch 28 Liter Sprit verbraucht sozusagen, kann sich das Flugzeug nicht nur komfortseitig, aber auch von der Ökologie her wunderbar sehen lassen. Und deswegen ist das natürlich momentan mein Favorite.
Sie sind also Airbus-Fan. Wäre auch die A321 Long Range was für Eurowings?
Na, grundsätzlich ist die Long Range natürlich ein interessantes Flugzeug, gerade wenn man den Radius, wie gesagt, nochmal erweitern möchte. Wir sind natürlich gerade im 321-Bereich mit der normalen Version natürlich noch ein Stück weit Reichweiten limitiert. Also wenn die noch 500 nautische Meilen oder auch 1000 nautische Meilen mehr hätte, wäre es natürlich noch einfacher, neue Ziele entsprechend zu erschließen. Und dementsprechend schauen wir uns das natürlich an.
Also Düsseldorf, New York, jetzt kein Thema.
Ich habe gerade gedanklich nach Osten geschaut und nach Süden.
Wie habt ihr das ja eben rausgehört? Also ich meine, da hat jemand schon Lust auf den A321 mit größerer Reichweite. Schauen wir mal, was die Zukunft da bringt. Das war die Podcast-Folge mit dem CEO von Eurowings. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Und auch in einer der nächsten Folgen ist Eurowings ein Thema.
Eurowings 46 Foxtrot, hello. Startup approved for further apron 1-2-1-7-0-5.
Eurowings 46 Foxtrot, startup approved 1-1-7-0-5. Tschüss.
Ihr hört's, ich war vor euch im Cockpit eines A319 auf dem Weg nach Innsbruck. Und das ist ja ein besonderer Flughafen. Durch die Berge rund um den Airport dürfen da ja nur die Kapitäne und Kapitäninnen landen. Was den Anflug dort so besonders macht, das erfahrt ihr jetzt im Frühling in einer Doppelfolge. Also, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert Luftraum, damit ihr keine Ausgabe mehr verpasst. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.